So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen zweiten Sachverständigenanhörung, die wir schon machen, im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich habe angestellt. Hören Sie mich? Als Jurist sage ich mal, Schweigen ist Zustimmung. Sie hören mich. Falls nicht, bitte ich um eine Rückmeldung. Also nochmal, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen... Ich bin nicht zu hören. Wieso bin ich nicht zu hören? Es leuchtet auch nicht rot. Machen wir es mit dem jetzt? Es leuchtet rot?
Können Sie uns hören? Hallo?
Wir testen nochmal. Hören Sie mich jetzt? Hören Sie mich? Nö, offensichtlich nicht. Gehen wir nochmal auf Stummschaltung.
Okay, ich gehe IT3 holen.
Hören Sie mich ja. Jetzt halt es natürlich, ne? Sie hören mich nicht? Oder hören Sie mich? Nee?
Ich höre Sie. Jetzt geht's.
Hören Sie mich jetzt? Hören Sie mich besser?
Ja.
Ah, super, gelöst. Manche Sachen lösen sich einfach durch Ein- und Ausschalten. Wunderbar. Also. Das dritte Mal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese ganz herzlich begrüßen. Alle aktiv teilnehmenden Ausschussmitglieder sind wie die Sachverständigen über das Videokonferenzsystem Cisco WebEx dabei. Gegenstand unserer heutigen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. A. Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Beschäftigungssicherung infolge der Covid-19-Pandemie, Beschäftigungssicherungsgesetz, Drucksache 23.480. B. Antrag der Fraktion Die Linke, neben der Sonderregelung für Kurzarbeit auch Sonderregelung für Arbeitslosengeld 1 verlängern und ein Weiterbildungsgeld einführen, Drucksache 23.169. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.864 vor. Von Ihnen, den zugeschalteten Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung einige Erläuterungen, viele von Ihnen kennen die schon. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Die Stoppuhr können wir in WebEx nicht einblenden. Das heißt, alle achten bitte selbst auf die Uhr. Nötigenfalls melde ich mich dazu Wort. Ich mache dann immer so drei Minuten vorher, gebe ich einen Hinweis, dass langsam zum Ende zu kommen ist. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten gibt. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Anna Robra.
Ich bin da.
Frau Dr. Robra. Da ist Frau Robra. Wir sehen Sie, aber ich habe Sie jetzt nicht gehört. Aber jetzt da. Herr Roland Wolf.
Ich bin da, Vorsitzender.
Wunderbar. Sie hört man auch. Wunderbar. Vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, Herrn Jan Dannenbrink.
Ja, ist da. Guten Tag.
Herr Dannenbrink, grüße Sie. Vom DGB, Herrn Johannes Jakob. Herr Johannes Jakob? Müssen wir mal gucken. Wir werden mal recherchieren, was es damit auf sich hat. Vielleicht klappt es auch einfach mit der Verbindung nur nicht. Von der Bundesagentur, dem Steff Detlef Scheele.
Matthias.
Hallo. Vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, Herr Professor Dr. Fitzenberger. Dr. Fitzenberger? Heute ein bisschen schwierig. Wir prüfen, was es damit auf sich hat. Vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Herrn Holger Schäfer.
Schönen guten Tag.
Herr Schäfer, seien Sie uns gegrüßt. Ganz herzlich willkommen heiße ich dieses Einzelsachverständigen, Frau Inga Dransfeld-Hase.
Ich grüße
Frau
Sie.
Frau Dransfeld-Hase, wunderbar. Herrn Dr. Bofinger. Dr. Peter Bofinger. Nicht dabei. Und Herrn Professor Dr. Sell.
Ja, guten Tag.
Wunderbar, wir grüßen Sie. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine TV-Aufzeichnung an unserer Anhörung. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn jeweils die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an den oder die sich die Frage richtet. Als erstes habe ich als Wortmeldung Herrn Schummer. Herr Schummer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an BA, Agentur für Arbeit, und an IAB. Ziel ist ja, dass wir mit dem Kurzarbeitergeld während der Pandemie und dem Strukturwandel in der Wirtschaft verstärkt auch Weiterbildung fördern. Es gibt die Kritik, dass bei den Ansätzen, den Ansprüchen für die Weiterbildung noch zu viel starre Regelungen herrschen. Beispielsweise, dass der Mindestumfang der Weiterbildung von 50% des Arbeitsausfalls betragen muss. Welche Rückmeldungen gibt es aus der Praxis zur bisherigen Vergabe? Mindestumfang der Weiterbildung und was schlagen Sie vor, um diese Bildungskomponente beim Kurzarbeitergeld flexibler durchzusetzen?
Vielen Dank, Herr Schummer. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen dichter ans Mikrofon ran, man hört das nur schwer. Herr Professor Fitzenberger ist noch, ich habe gerade gehört, es gibt gewisse Schwierigkeiten mit dem Einwählen, sonst müsste man die Frage später nochmal stellen. Dann nehme ich als erstes die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, wer macht's? Frau Ropa, Herr Wolf?
Moment, erst mal.
Okay. Die Frage würde Frau Ropa übernehmen, aber ich habe gar nicht gehört, dass die uns gegangen ist. Ich dachte an die BA.
Wir haben BDA verstanden. BA, ja, sagen Sie mal schon mal. BA oder BDA? Herr Schummer, BDA oder BA?
Bundesagentur für Arbeit.
Dann Herr Scheele.
Na, dann will ich darauf mal antworten. Also wir haben natürlich wenig Erfahrung mit dem Paragraphen 106a, der ist seit Mai richtig in Kraft. Aber wir wissen, dass die Kombination von Paragraph 106a, 50% des Arbeitszeitausfalls müssen in Weiterbildung investiert werden, in der Kombination mit Paragraph 82, SGB III mit 13 Fördervarianten für die Zeit der Pandemie, also für die Zeit des schnellen Gewährens von Weiterbildung wahrscheinlich zu aufwendig ist. Deshalb schlagen wir gemeinsam mit dem BMAS eine etwas erleichterte Regel vor, die zurzeit der 106a einen neuen Absatz betrifft und die letztlich darauf abzielt, zertifizierte Maßnahmen, zertifizierte Träger zu beteiligen, 120 Stunden Mindestumfang. Und dann eine Entgeltstufe von 4 verschiedenen Varianten. Das können wir schnell administrieren. Das ist einfach. Damit erhalten Arbeitgeber auch schnell die 52% der Remanenzkosten, die, glaube ich, in der Pandemie von einer gewissen Bedeutung sind. Da sollten wir uns jetzt möglichst wenig Fehler erlauben. Und wir können gleichzeitig Erfahrungen sammeln für die Zeit nach der Pandemie, wenn man generell in die Transformation und Guck- und Qualifizierung muss. Vielleicht soweit in aller Kürze.
Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Fitzenberger ist noch nicht da. Dann die nächste Frage, die kommt ebenfalls von Uwe Schummer.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht an BDA und ZDH. Und zwar sind Sie mit den Erleichterungen der höheren Flexibilität bei der Kombination von Kurzarbeitergeld und Qualifizierungsmaßnahmen, ist das in Ihrem Sinne, dass da entsprechend gelockert wird? Und welche Vorschläge haben Sie als Arbeitgeber, die wir berücksichtigen sollten?
Vielen Dank, Herr Schumacher. Ich sehe jetzt gerade, dass Herr Fitzenberger dabei jetzt eingeschaltet ist. Wollen wir Ihnen erstmal die erste Frage nochmal beantworten lassen?
Ja, gerne.
Herr Fitzenberger, haben Sie die Frage gehört? Sonst müsste Herr Schumacher nochmal kurz wiederholen.
Es tut mir leid, ich bin gerade erst reingegangen.
Das ist völlig okay. Wir haben hier auch eine Premiere. Das ist die zweite Sitzung, die wir machen. Herr Schumacher, einfach wiederholen Sie einfach nochmal kurz die Frage. Die Zeit wird draufgepackt.
Kein Problem. Also es geht darum, dass wir neben der Pandemie auch den Strukturwandel haben, dass wir Kurzarbeitergeld stärker mit Weiterbildung verbinden. Und dann ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir entsprechend die starren Voraussetzungen, also Mindest-Weiterbildungszeit, 50% des Ausfalls, dass wir die flexibilisieren. Ist das so in Ihrem Sinne, was wir bisher vorschlagen?
Herr Fitzenberger.
Ja, eine Flexibilisierung ist sicherlich sinnvoll. Es besteht eben ein Zielkonflikt, dass man dann Mitnahmeeffekte in Kauf nimmt. Wir haben gesehen bei unserer Befragung im Juni, dass von den Kurzarbeitenden etwa nur 5% tatsächlich dann auch Weiterbildung in Anspruch nehmen. Natürlich kann man sagen, im Juni, während des ersten Lockdowns, April, Mai, Juni, war es noch nicht zu erwarten, dass das Weiterbildungsangebot auf diese spezifischen Bedarfe angepasst ist. Gleichwohl zeigt es ein bisschen auch die Herausforderung, Weiterbildung eben auch an den Mann, an die Frau zu bringen und die passenden Weiterbildungsangebote auch zu fördern. Also eine gewisse Flexibilisierung können wir uns da vorstellen, wenn man das eben an den Paragraphen 82 wie bisher bindet, dann gibt es da ja sehr viele Einschränkungen, die es eben möglich machen, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Wenn man es von diesen Paragraphen sogar trennen würde, wenn die Bedingungen dahingehend erleichtern, dann müsste man halt sich Gedanken machen, wo ist dann die Grenze zwischen förderfähigen und nicht mehr förderfähigen Weiterbildung.
Vielen Dank, Herr Fitzenberger. Herr Schumacher.
Ja, ich hatte ja eine Frage gestellt an ZDH und BDA. Ich denke, dass wir die dann jetzt auch beantworten können. Es ging da auch um dieses Ausreichen, was an Flexibilität jetzt geschaffen werden soll, um Weiterbildung und Kurzarbeitergeld zu ermöglichen. Das ist auch im Sinne der Arbeitgeber.
Genau. Wer soll zuerst? BDA?
Ja, vielen Dank.
Frau Robrath.
Dann fange ich mal an. Im Gesetzentwurf ist ja schon eine wichtige Erleichterung vorgesehen, dass gestrichen wird das Erfordernis, dass die Weiterbildung in mindestens 50% der Ausfallzeit stattfinden muss. Das war ein erster wichtiger Schritt. Im Änderungsantrag, der ja auch am Freitag noch versandt wurde, sind weitere wichtige Erleichterungen enthalten. Wir haben immer gesagt, was Herr Scheele eben auch angedeutet hat, die Kombination des 106a mit dem 82 SGB III ist schwierig. Der 82 SGB III ist eigentlich nicht für Weiterbildung während Kurzarbeit gemacht. Deswegen finden wir die Kopplung, wie sie jetzt im Änderungsantrag vorgesehen ist, sinnvoll, dass man also von einer individuellen Förderung wegkommt zu einer betrieblichen Förderung, dass die individuellen Voraussetzungen des 82 jetzt nicht mehr geprüft werden sollen, dass man die Förderstaffeln einen gewissen Umfang reduziert. Wir haben ja 13 verschiedene Fördervarianten im 82 SGB III und dass eben auch kein Ermessen bei den Fördersätzen mehr vorgesehen ist. Das erhöht die Planungssicherheit und erleichtert eben auch die Administration bei Unternehmen, aber auch der BA. Und was damit auch noch verbunden wäre, was auch eine Erleichterung wäre, dass man die Weiterbildungsförderung quasi in den Kurzarbeitergeldteams abrechnen und administrieren könnte. Das ist für die Unternehmen und die BA eine Erleichterung, denke ich. Was aus unserer Sicht noch hätte gemacht werden sollen, ist, dass man die Mindeststundenzahl reduziert, weil die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist, dass die Weiterbildung tatsächlich während Kurzarbeit eher im kürzeren Umfang, auch sogar unter 80 Stunden teilweise noch sind und dass man auf die Maßnahmezulassung verzichtet, weil da doch noch mal relativ viel Zeit ins Land geht und bei Weiterbildung während Kurzarbeit in der Regel eben keine Weiterbildung von der Stange gemacht wird.
Vielen Dank, Frau Ropra. Als nächstes Herr Dannenbrink.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich. Den Ausführungen von Frau Ropra kann ich mich nur anschließen. Wir begrüßen ebenfalls sehr den Wegfall des 50% Ausfallzeiterfordernis. Das schafft sehr viel mehr Flexibilität. Zum anderen begrüßen wir auch sehr die Änderungen, die mit dem Änderungsantrag der Union eingebracht wurden. Gerade was die Entkoppelung des 106a von dem 82 angeht, denn die Anforderungen des 82 sind teilweise so komplex, dass sie gerade an den Bedürfnissen der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe vorbeigehen. Insofern ist diese Entkopplung aus Sicht des Handwerks sehr begrüßenswert. Auch ist begrüßenswert aus Sicht des Handwerks, dass im Änderungsantrag die Erstattungsregelung auch Fortbildungsmaßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz mit umfasst. Das heißt, dass auch das Meister-BAföG, also auch die Förderung der Meisterprüfung im Handwerk unter Umständen auch hier rüber gefördert werden könnte. Das wäre natürlich aus Sicht des Handwerks sehr zu begrüßen. Problematisch ist, das hat Frau Robra auch schon ausgeführt und dem können wir uns nur anschließen, dass es weiterhin erforderlich ist, dass Träger und Maßnahmen zugelassen, das heißt zertifiziert sein müssen. Aus Sicht des Handwerks wäre es aber wichtig, auf die Zulassung jeder einzelnen Maßnahme zu verzichten und lediglich den Träger zu zertifizieren. Denn im Handwerk sind viele Maßnahmen nicht zertifiziert, da dies sehr aufwendig und teuer ist. Die Träger sind dagegen sehr wohl zertifiziert. Also diese Maßnahmenzertifizierung ist etwas, was wir auf jeden Fall auch kritisieren. Und zum anderen, was ganz wichtig ist, auch gerade aus Sicht der kleinen Betriebe, ist die Zahl der notwendigen Stunden. Die sollte von 120 auf 80 reduziert werden. Denn für das Handwerk sind kurze Auftragsvorlaufzeiten typisch. Handwerksbetriebe brauchen ein Höchstmaß an Flexibilität. Und das gilt gerade auch für die Verbindung von Kurzarbeit und Weiterbildung. Also hier eine Reduzierung von 120 auf 80 Stunden würden wir sehr begrüßen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Herr Schummer.
Ja, meine Frage geht nochmal an Herrn Scheele. Ich glaube, er hat auch nochmal eine Ergänzung uns mitzuteilen. Aber ich möchte das ganz gerne kombinieren mit der Frage, inwieweit, welche Bedeutung denn die Träger- und Maßnahmenzertifizierung für die Agentur für Arbeit hat, um die gesetzten Ziele auch außerhalb des jeweiligen Unternehmens für die Qualifizierung zu erreichen. Also welche Bedeutung haben denn die entsprechenden Maßnahmen- und Trägerzulassungen dann auch für die konkrete Umsetzung? Herr Scheele.
Herr Scheele, Sie haben das Wort.
Naja, die Träger- und Maßnahmenzulassung sichert für uns, da wir keine eigene Prüfinstanz dafür haben, sichert für uns, dass wir wissen, dass die Maßnahmen nicht ausschließlich der Weiterbildung innerhalb des Betriebes zugutekommen, sondern sozusagen der Weiterbildung für den allgemeinen Arbeitsmarkt dienen. Hat sich bewährt, sowohl was die Träger angeht, wie was die Maßnahmen angeht. Und wir haben jetzt auch keine Veranlassung gesehen, davon abzusehen. Sonst müssten wir ja selbst Prüfungen übernehmen. Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Das Verfahren ist jetzt eingespielt und sollte aus unserer Sicht so fortgeführt werden. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir uns für die Entkopplung von 106a und 82 eingesetzt haben, weil wir auch sehen, dass es sonst zu kompliziert wird, gerade in der Zeit der Pandemie. Und wenn es an den Frage der Remanenzkosten hängt, aber wir würden unter Qualitätssicherungsgesichtspunkten gerne bei der Zertifizierung von Trägern wie Maßnahme bleiben.
Vielen Dank, Herr Scheele. Herr Schummer.
Nächste Frage richtet sich an BDA und DGB. In einer solchen Zeit kann es natürlich immer passieren, dass wieder Aufträge kommen und dann
was ja unser Ziel ist, dann die Arbeit wieder aufgenommen wird. Wie können wir es mit den Arbeitgebern und auch mit der Agentur für Arbeit dann erreichen, dass eine solche Weiterbildungsmaßnahme, dass man die dann fortsetzen kann zu einem anderen Zeitraum? Oder wie kann man dann die Arbeitsaufnahme, wenn die Weiterbildung nicht abgeschlossen ist, wie kann man dies dann auch miteinander zeitlich versetzt verbinden? Gibt es da Vorschläge von den Arbeitgebern?
Vielen Dank, Herr Schummer. Wenn Sie bei der Frage in die Kamera gucken, wäre das auch schön. Als erstes haben Sie gefragt, den BDA, wer macht das?
Frau Robra,
Sie haben das Wort.
Danke sehr. Tatsächlich ist es so ein bisschen das Problem, dass Kurzarbeit oft nicht planbar ist oder dass man nicht genau weiß, wann die Kurzarbeit zu Ende ist. In der Regel will man sie ja so kurz wie irgend möglich halten. Deswegen werden auch tatsächlich eher kürzere Weiterbildungen während Kurzarbeit gemacht, weil man danach ja auch wieder den Betrieb hochfahren will und dann eben die Beschäftigten auch braucht. Wir würden vorschlagen, so wie es letztendlich auch der Änderungsantrag vorsieht, dass man dann zumindest eine Förderung der Weiterbildung noch nach dem Ende der Kurzarbeit vorsieht, damit das nicht abbricht, weil man in den 82 dann wahrscheinlich jetzt ja nicht so einfach noch wechseln kann. Denkbar ist auch, dass man eine modulare Gestaltung wählt, dass man also später dann mit einem weiteren Modul dann vielleicht doch in den 82 wechselt, wenn die Kurzarbeit denn dann zu Ende ist.
Vielen Dank, Frau Ropra. Die nächste Frage, die Frage war auch an Herrn Jakob, den ich ganz herzlich begrüße. Herr Jakob, Sie haben das Wort.
Ja, auch von mir alles Gute. Ich will da kurz drauf eingehen. Frau Rober hatte eigentlich das Wesentliche schon gesagt. Zunächst, wir begrüßen sehr, dass diese Regelung im 106 vereinfacht worden ist und insofern ein erleichterter Zugang zu Weiterbildung möglich ist und vor allen Dingen auch, dass alle Arten von Weiterbildung möglich sind und nicht nur eingegrenzt auf die Maßnahmen, die nach 82 möglich wären. Insofern entsteht natürlich das Problem, was passiert, wenn jetzt die Kurzarbeit zu Ende ist. Da hat der Gesetzgeber meiner Meinung nach mit dem Vorschlag eine gute Lösung gefunden. Die Maßnahmekosten werden entsprechend weiterfinanziert, aber die Lohnkosten, eine Lohnkostenerstattung nach 82 ist nicht möglich, weil der neue 106 ja andere Arten von Weiterbildung zulässt. Also insofern ist es so, dass man das eine will, das andere dann praktisch in Kauf nehmen muss. Und insofern halte ich das für eine gelungene Regelung.
Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Schummer.
Meine Frage richtet sich an Herrn Scheele. Ist absehbar, inwieweit die neuen Maßnahmen, die wir jetzt vorsehen, zu Mehrausgaben der Agentur für Arbeit führen? Und gibt es einen Betrag, eine Schätzung, in welchem Ausmaße das sein wird?
Herr Scheele.
Ja, wir schätzen, das sind ungefähr 350 Millionen Euro im Jahr 2021. Davon entfallen 20 Millionen auf die Weiterbildung, die neue mit 106a. Wir gehen davon aus, dass wir das in dem angemeldeten Haushalt unterbringen.
Vielen Dank, Herr Schummer.
Meine Frage richtet sich an BDA und DGB. Es geht ja auch darum, dass wir in Zeiten der Pandemie, aber auch generell die betriebliche Mitbestimmung und die digitale Welt zusammenführen und dann auch Online-Beratungen von Betriebs- und Personalräten ermöglichen. Viele der Maßnahmen sind bis Mitte nächsten Jahres befristet. Macht es Sinn, denn dass man für die Arbeit der betrieblichen Mitbestimmung digitale Maßnahmen auch generell erlaubt, dass zumindest die Befristung bis Ende nächsten Jahres umsetzt?
BDA, wer macht's?
Das würde ich übernehmen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Ja, Herr Abgeordneter, Sie sprechen da tatsächlich eine ganz wichtige Frage an. Diese Beratung, diese sogenannten Online-Beratungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz haben sich nach dem, was wir aus unserer Mitgliedschaft zurückgespiegelt bekommen, sehr bewährt. Wir begrüßen sehr, dass das erst einmal bis Juni verlängert wird. Wir hatten es schon angesprochen, wir stehen ja vor einem Winter der Unannehmlichkeiten, wenn ich ihn mal so bezeichnen darf. Und ich glaube, es wäre auch aus Gründen der Planungssicherheit sehr sinnvoll, wenn das Ganze bis zum 31. Dezember 2021 verlängert wäre. Das ist ein positives Gegenbeispiel zu dem, was wir bei der Arbeitszeit erlebt haben. Da ist ja die Arbeitszeitverordnung leider schon am 31. Juli nicht verlängert worden. Insofern regen wir sehr an, diese Verlängerung aufrechtzuerhalten und Online-Beratungen verstärkt durch die Betriebsräte nutzen zu lassen. Das hilft, die Pandemie zu bekämpfen, beziehungsweise wenn man die Reisen bei Gesamtbetriebsräten und Konzernbetriebsräten, wird das ja häufig der Fall sein, gar nicht erst antritt, die Pandemie gar nicht erst in den Betrieb zu lassen. Das ist eine sehr sinnvolle Regelung. Deswegen klares Petitum, 31. Dezember 2021 wäre eine vernünftige Lösung.
Vielen Dank, Herr Jakob.
Ja, auch wir begrüßen, dass diese Maßnahme verlängert wird. Wir wollen allerdings keine dauerhafte Regelung. Insofern befristet ist es in Ordnung, weil wir jetzt eine besondere Situation haben und Rücksicht auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen nehmen müssen. Aber dauerhaft soll es auf jeden Fall nicht so sein. Was die Befristung angeht, ich denke, dass der Sommer zunächst mal eine gute Option ist. Wir alle hoffen ja, dass bis dahin das Schlimmste überwunden ist, weil es dann Impfungen gibt. Wenn das anders sein sollte, müsste man notfalls noch mal verlängern. Aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint mir der Sommer ausreichend zu sein.
Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Schummer.
Nächste Frage geht an BDA und ZDH. Es soll auch das Insolvenzgeld für die Umlage abgesenkt werden. Mit welchen Einsparungen rechnen Sie?
Vielen Dank, BDA. Wer macht's?
Ich mach's, Frau Gruber. Ja, vielen Dank. Also aus unserer Sicht ist die Absenkung der Insolvenzgeldumlage ein wichtiger Punkt, weil die Insolvenzgeldumlage ja allein von den Arbeitgebern finanziert wird. Vom jetzigen gesetzlichen Satz 0,15 auf 0,12 absenken, so wie es der Änderungsantrag vorsieht, schätzen wir ungefähr eine Entlastung von 330 Millionen Euro circa.
Vielen Dank, Frau Hobra. Herr Dannenbrink.
Ja, auch wir begrüßen die Absenkung sehr. Vor allen Dingen ist die Signalwirkung dieser Absenkung ist für die Betriebe sehr wichtig, dass die Betriebe wissen, dass alle Entlastungsspielräume auch tatsächlich genutzt werden, um damit in die Betriebe zu stützen und letztlich auch Beschäftigung zu sichern. Was die konkreten Einsparungen angeht, ist das fürs Handwerk ein bisschen schwierig zu überschlagen. Wir haben das mal versucht, ausgehend von einem durchschnittlichen Bruttolohn von 3.000 Euro im Monat bei 5 Millionen Beschäftigten, die wir im Handwerk haben, und dann unterstellt, das sind alles Vollzeitbeschäftigte, kommen wir auf ein Einsparungsvolumen von circa 50 Millionen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr grobe Überschlagsrechnung. Aber wie gesagt, wir unterstützen sehr, dass die Insolvenzgeldumlage abgesenkt wird. Das hat eine große Signalwirkung.
Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Uwe Schummer.
Ja, die Frage geht an Herrn Scheele, BA, und an Handwerk. Es geht ja auch darum, dass man mehr Transparenz für Weiterbildungspfade dann entwickelt bei der Vielzahl von Trägern und Weiterbildungsangeboten. Wie können wir mit der Agentur für Arbeit, aber auch gemeinsam mit den anerkannten Trägern für mehr Überschaubarkeit, mehr Transparenz, mehr Lotsen hin zu einer Weiterbildungsentwicklung organisieren?
Vielen Dank, Herr Scheele.
Tja, in der nationalen Weiterbildungsstrategie ist ja miteinander vereinbart, dass es eine bundesweite Weiterbildungsplattform geben soll. Wir haben jetzt in unserem Verwaltungsrat unlängst vereinbart, dass wir dafür eine Projektdefinitionsphase durchführen, also klären, unter welchen Bedingungen könnte die BA so etwas durchführen. Viele Fragen sind offen, also welche Angebote kommen da rein, wer macht die Qualitätssicherung, was kostet der Betrieb und so weiter. Das ist nun nicht nur im unmittelbaren Interesse der BA, sondern es geht über das Interesse der BA hinaus. Wir würden es gerne machen. Der Bund, das ist ja hier auch Gegenstand der Unterredung heute, will sich daran beteiligen. Ich glaube, wir sind ganz gut beraten, uns da einzubringen. weil wir schon solche Weiterbildungsdatenbank aus unserer Weiterbildung im geförderten Bereich betreiben und vor allen Dingen, weil wir ein Selbsterkundungstool im Erwerbsleben zurzeit bauen, sage ich jetzt mal. Das heißt, jeder kann künftig, inzwischen gibt es auch einen Prototyp, jeder kann künftig gucken unter den Aspekten, was motiviert mich, was bringe ich an Erfahrung mit, wie sind meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, wohin wird er sich entwickeln. Und wenn man dieses Selbsterkundungstool verknüpft mit einem eine bundesweite Weiterbildungsdatenbank, dann hätte man, glaube ich, einen gewissen Durchbruch, wenn ich das mal so sagen darf, auch überregional und unter dem Aspekt, man hilft sich selbst. Man kann ein bisschen skeptisch sein, ob das tatsächlich überregional geht, aber in dem Maße, wie Weiterbildung auch digital durchgeführt werden, ist es auch egal, von wo sie durchgeführt werden. Insofern ist so eine bundesweite Weiterbildungsdatenbank ein Tool, mit dem man selbst seine eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wünsche klären kann und dann abgleichen kann mit einem Weiterbildungsangebot. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wie gesagt, wir führen jetzt eine Projektdefinitionsphase durch, bei dem wir all diese Fragen klären. Entschieden, ob wir das machen, haben wir nicht. Und damit würden wir unserem Verwaltungsrat, wenn diese Projektdefinitionsphase mit einem Ergebnis fertig ist, erneut befassen, um dann zu klären, ob wir tatsächlich tätig werden können. Der Bund will sich daran im Zweifel beteiligen. Dazu müssten wir aber erstmal zu einem positiven Votum kommen. Darum kümmern wir uns gerade.
Vielen Dank, Herr Scheele. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Herr Dannenbrink der nächste ist. Habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Herr Dannenbrink.
Ja, das Handwerk ist da. Wir unterstützen diese Initiative, dass eine Online-Weiterbildungsplattform der BA geschaffen werden soll. Das ist sicherlich ein gutes Instrument, um die Vielfalt Angeboten transparent zu machen und sie damit gerade für die kleinen und mittleren Betriebe auch zugänglicher zu machen. Wir haben zwar auf der einen Seite auch eine doch umfassende Weiterbildungsorganisation vor Ort, das heißt durch die Kammern und Verbände, aber die haben natürlich auch nicht den gesamten Überblick, so wie die BA, und insofern ist es gut, komplementär dazu auch dieses Angebot der BA vorzuhalten. Das schafft Transparenz und das ist aus Sicht gerade der kleinen Unternehmen nur zu begrüßen.
Vielen Dank, Herr Dannenbrink. Herr Schummer, ich sag mal noch ein bisschen mehr als 2 Minuten.
Es geht nur darum, DGB wäre der Experte. Wir haben ja das der digitalen Begleitung von Mitbestimmung bei den Werkstätten jetzt vorgesehen, die ja in besonderer Weise auch von Assistenzmitteln dann auch profitieren. Würden Sie denn auch unterstützen und begrüßen, dass wir für Werkstatträte dann die digitale Form der Treffen und der Abstimmung verlängern und auch etwas stärker betonen? Peter auch entfristen.
Vielen Dank, Herr Schummer. Herr Jakob.
Ja, mir leuchtet ein, dass für die Behinderten die digitale Form nicht immer optimal ist. Aber andererseits ist es so, dass physische Treffen derzeit schlecht möglich sind. Und insofern sollte man es zumindest alternativ anbieten. Wenn physische Treffen möglich sind, kann man das alternativ durchführen. Aber ich fürchte, in den meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Und insofern sollen hier die Behinderten nicht benachteiligt werden. Aber auch da würde ich dafür plädieren, nicht es dauerhaft zu machen. Das scheint in der Werkstatt auch nicht nötig zu sein, weil die ohnehin ja unter einem Dach sind und da immer in Präsenzform die Unterhaltung natürlich einfacher ist und wahrscheinlich auch effizienter.
Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Schummer, 1 Minute noch und noch einen kleinen Zuschlag wegen Schwierigkeiten zu Anfang.
Meine Frage geht dann in Richtung BDA. Inwieweit unterstützen Sie, dass wir auch bei Kurzarbeitergeld geringfügige Beschäftigung noch zusätzlich ermöglichen? Und welche Erfahrungen gibt es, inwieweit dann beides, Kurzarbeitergeld und geringfügige Beschäftigung, genutzt werden?
Vielen Dank, Herr Schummer. BDA, wer macht's?
Ich mache es.
Frau Rupra.
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, also die zweite Teil der Frage war, inwieweit man, wie weit Kurzarbeitende Minijobs ausüben, um sich etwas zur Kurzarbeit hinzuzuverdienen.
Dazu haben wir leider keine Zahlen. Wir halten aber die jetzt geplante Verlängerung der Hinzuverdienstregelungen, wie sie im Änderungsantrag enthalten ist, für sinnvoll. Auch die Vereinfachung, die Begrenzung auf die Minijobs, weil alles andere Regelungen zu den Hinzuverdienstmöglichkeiten war doch so komplex, dass es eher zu Problemen geführt hat als zu Erleichterungen für die Menschen.
Vielen Dank, Frau Hobra. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Unionsfraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes gemeldet Herr Dr. Rosemann. Herr Dr. Rosemann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Transfeld-Hase. Ich möchte Sie gerne fragen, welche Bedeutung hat denn Weiterbildung für die Bewältigung des strukturellen Wandels aus Ihrer Sicht? Und welche Anforderungen muss eine Regelung zur Weiterbildung im Zusammenhang mit Kurzarbeit erfüllen, damit tatsächlich die Kurzarbeit verstärkt für berufliche Weiterbildung genutzt wird?
Vielen Dank, Herr Rosemann. Frau Dreinsfeld-Hase.
Herzlichen Dank für die Frage, Herr Rosemann. Aus der Praxis und für die Personaler sprechend ist es so, dass wir ja gerade sehen, dass die Zeit jetzt gut genutzt werden könnte. Also sprich vor dem Hintergrund der Transformation digital, aber auch jetzt unter dem Brennglas der Pandemie mit der Veränderung unserer Gewohnheiten ist es essentiell, das Ganze zu verknüpfen. Und wenn wir sehen auf der Ausgabenseite, wie viel jetzt ja in diese Zeit sehr, sehr gut genutzt werden. Auf der anderen Seite, wie heute hier auch schon erörtert, haben wir ja höchstens eine Akzeptanz im sehr niedrigschwelligen Bereich, wenn es 5% sind. Woran liegt das? Aus der Sicht der Praxis begrüßen wir vom Bundesverband der Personalmanager sehr, dass wir erstmal das Erfordernis des Zeitausfalls fallen lassen, dass auf der anderen Seite jetzt mit diesem Antrag wir näher an die Praxis kommen, dass auf den 82 auch noch verzichtet wird und über den 106 dann eine sehr viel praxistauglichere Regelung haben. Wenn wir hier darauf aufsetzen, dass die Trägerzulassung die Qualitätssicherung bietet, auf der anderen Seite aber bei den Stunden das Maß heruntergefahren wird. Ich möchte mich da meinen Vorrednern anschließen, dass es eher die wenigen Stunden sind, sogar unter 80. Auch das ist das, was ich aus den Unternehmen höre, ist das, was angemessen ist, wenn man in der Praxis sieht, dass der Ausfall eben nicht planbar ist. Man jetzt ja auch nicht weiß, wie lange der Lockdown ist. Also deswegen eher kürzere Zeiträume, Trägerzulassung und bei der Maßnahme nicht mehr die Zulassung für jede einzelne Maßnahme. Insgesamt, wenn man schaut, was in der Transformation uns voransteht, Weiterbildung ist vor dem Hintergrund, was vor uns liegt, ist es dann jetzt an der rechten Zeit, hier die richtigen Initiativen zu starten und eben auch nochmal zu sehen, dass wir große Schritte machen müssten hinsichtlich der nationalen Bildungsstrategie, damit wir uns dort weiter für die Zukunft rüsten.
Vielen Dank, Frau Dransfeld-Hase. Herr Rosemann.
Ja, meine zweite Frage geht an Herrn Jakob vom DGB. Sie haben ja in Ihrer Positionierung dafür plädiert, die 100-Grenze beizubehalten und auch die Zertifizierung von Träger und Maßnahme beizubehalten. Können Sie noch mal sagen, warum Sie zu dieser Auffassung gelangt sind? Und Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass es Ihnen wichtig ist, dass wir einen breiteren Ansatz haben, welche Weiterbildungen anerkannt werden, um zur vollen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu kommen. Können Sie sagen, was für so wichtig halten und welche Weiterbildungen Sie damit vor allem meinen?
Vielen Dank, Jakob.
Ja, das würde ich gerne beantworten. Zunächst mal ist es so, wir müssen, glaube ich, abwägen, was ist Aufgabe des Arbeitgebers und wo kann die Bundesagentur für Arbeit unterstützend tätig werden. Und insofern macht es Sinn, dass wir einerseits sagen, es muss eine gewisse Mindestanforderung an die Maßnahme gegeben sein. Das ist also einmal eine gewisse Mindeststundenzahl, aber auch eine gewisse Mindestanforderung an die Qualität. Und insofern haben wir gesagt, 120 ist ein guter Kompromiss. Der Arbeitgeber hat maximal ein Jahr Zeit, wenn man jetzt vom 1. Januar an rechnet, die Weiterbildung durchzuführen. Und insofern soll es sich um Maßnahmen handeln, die auch den Arbeitnehmer beruflich voranbringen. Also es soll nicht eine Maßnahme sein, die jetzt kurzfristig an den betrieblichen Bedarf anpasst, sondern es soll eine Maßnahme sein, die dem Arbeitnehmer langfristig auf die Transformation vorbereitet oder auch sogar auf andere Tätigkeiten, wenn Tätigkeiten in seinem Betrieb wegfallen, die er bisher durchgeführt hat. Insofern sind wir der Meinung, dass beides zumutbar ist, einmal die 120-Stunden-Grenze, aber auch die Zertifizierung, weil wir denken, dass dadurch dann auch Maßnahmen zustande kommen, die wirklich auch sinnvoll und nutzbringend sind.
Vielen Dank. Herr Dr. Rosemann.
Ich glaube, Herr Jakob hatte den letzten Teil meiner Frage noch nicht beantwortet, nämlich welche Weiterbildungen zusätzlich einbezogen werden sollten, welche er damit meint, warum das wichtig ist, Herr Vorsitzender.
Herr Jakob.
Ja, okay, Entschuldigung, habe ich vergessen. Also wir begrüßen sehr, dass das Spektrum der Maßnahmen ausgeweitet worden ist. Der 82 ist ja ursprünglich eher gedacht für Arbeitslose oder Geringqualifizierte. Bei dieser Zielgruppe geht es um Facharbeiter, qualifizierte Beschäftigte, die auf eine neue Tätigkeit vorbereitet werden oder auch eine Aufstiegsfortbildung benötigen. Alles diese Maßnahmen sind möglich. Insofern begrüßen wir diese Ausweitung auch des Maßnahmenspektrums.
Vielen Dank. Aber jetzt dennoch Herr Rosemann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine dritte Frage geht an Herrn Fitzenberger vom IAB. Ich wollte noch mal nachfragen, einen vor dem Hintergrund dessen, was Sie vorhin auf die Frage von Herrn Schummer gesagt haben, wie bewerten Sie dann jetzt den Vorschlag der Koalitionsfraktionen, dass wir vorhaben, mit dem 106a ein eigenes Förderregime für die Kombination mit der Kurzarbeit zu etablieren? Und haben Sie konkrete Vorschläge, was aus Ihrer Sicht da vor allem berücksichtigt sein muss, damit das Zusammenspiel von Kurzarbeit und Weiterbildung tatsächlich funktioniert?
Professor Fitzenberger.
Ja, vielen Dank für die Frage. Jetzt bin ich auch richtig im Meeting. Ich denke, dass man dieses eigene Regime natürlich sehr sinnvoll gestalten muss und eben beides im Auge haben muss. Man muss einerseits die Beschäftigungsfähigkeit auf dem externen Arbeitsmarkt im Auge haben, aber ich würde es nicht darauf beschränken, auch wenn das natürlich für die Betriebe die schwierigere Nuss ist zu knacken. Auf anderer Seite muss es auch darum gehen, natürlich im Sinne einer längerfristigen Beschäftigung in dem Betrieb, der in Kurzarbeit ist, auch da die Beschäftigungsfähigkeit, also die Weiterbeschäftigungsmöglichkeit und die Mitnahme in dem zu möglicherweise bevorstehenden Restrukturierungsmaßnahmen etc. Dann ermöglichen. Welche Förderinstrumente da konkret sinnvoll sind, da kann man, also die Position der Bundesagentur, denke ich, ist sehr gut vertretbar, muss im Hinblick auf Träger und Zertifizierung. Aber man sollte, denke ich, auch im Auge haben, eine Möglichkeit, auf neue Bedarfe einzugehen. Und vielleicht muss das dann über ein Antragsverfahren oder Prüfverfahren dann werden. Die Ansatzpunkte dazu müsste man noch entwickeln. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist jetzt aber sehr spekulativ, dass Betriebe dann durchaus auch einen Weiterbildungsplan vorlegen müssten, der dann extern zu prüfen ist. Das ist jetzt aber etwas, was wir in unserer Stellungnahme nicht ausformuliert haben.
Vielen Dank, Herr Fitzenberger. Jetzt habe ich als nächstes Herrn Rützel auf meiner Liste stehen. Ich hoffe, das stimmt. Herr Rützel.
Jawohl, Herr Vorsitzender. Guten Tag zusammen. Meine Frage geht an den DGB, Deutschen Gewerkschaftsbund. Und zwar bei der Wirtschaftskrise 2008 gab es damals in der Arbeitslosenversicherung eine befristete Sonderregelung, die dazu geführt hat, wenn es Vereinbarungen gab, die die Reduzierung der Arbeitszeit damit auch des Arbeitsentgeltes betroffen hat, dass es für die Betroffenen anschließend keine Nachteile bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes gab. Haben Sie oder halten Sie eine vergleichbare Regelung auch in der gegenwärtigen Situation für erforderlich.
Vielen Dank, Herr Rützel. Herr Jakob. Herr Jakob?
Entschuldigung, ich hatte vergessen, mein Mikro anzustellen.
Es ist also deutlich vorteilhafter, wenn das Mikro an ist.
Ja. Vielen Dank, Herr Rützel, für die Frage. Also wir halten die Regelung auf jeden Fall für sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass nach unserer Einschätzung die derzeitige Krise deutlich schwieriger ist als 2009, weil sie länger dauert. 2009 sind wir relativ schnell wieder aus der Krise rausgekommen und wir haben die Befürchtung, dass das diesmal deutlich länger dauert. Viele Betriebe reagieren in der Tat damit, dass sie versuchen, die Beschäftigungsprobleme durch kollektive Arbeitszeitverkürzungen zu regeln, was auch sinnvoll ist. Ich will darauf hinweisen, dass das auch der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld spart und wahrscheinlich auch Arbeitslosengeld. Insofern so ein Entgegenkommen sinnvoll ist, weil das den Arbeitnehmern die Zustimmung zu diesen Maßnahmen erleichtert, wenn der Arbeitnehmer die Sorge hat, dass er dann auf dem reduzierten Gehalt später sein Arbeitslosengeld bekommt, falls er denn tatsächlich arbeitslos werden sollte, könnte es sein, dass sie solchen Regelungen widersprechen. Insofern dient es, glaube ich, auch da der erleichterten Durchsetzung solcher Regelungen.
Vielen Dank, Herr Jakob. Als nächstes Herr Rosemann.
Ja.
Nein, meine Fragen sind beantwortet, Herr Vorsitzender. Dankeschön. Den Rest.
An der Kollege Rützel, gerne.
Herr Rützel. Jawohl. Herr Vorsitzender, meine Frage geht an die Bundesagentur für Arbeit. Und zwar haben wir im Oktober das Krankenhauszukunftsgesetz beschlossen. Das ist auf die Dauer des Krankengeldes bei Erkrankung eines Kindes für das Kalenderjahr 2020 ausgeweitet worden. Und die Regelung der Arbeitslosenversicherung, die sehen im Grundsatz eine entsprechende Regelung für die Fortzahlung des Arbeitslosengeldes bei der Betreuung eines erkrankten Kindes vor. Teilen Sie diese Auffassung, dass auch diese Regelung entsprechend ausgeweitet werden sollte?
Vielen Dank, Herr Rützel. Herr Schiele.
Da ging es, glaube ich, um die Frage, wenn Eltern aufgrund von Quarantäne und Ähnlichem nicht arbeiten konnten, dann hat es eine Lohnfortzahlung gegeben, oder was meinen Sie?
Herr Rützel, nochmal konkretisieren. Und mit Mikro ist auch besser. Herr Rützel.
Da, jetzt ist besser.
Sieht gut aus.
Zukunftsgesetz wurde für die Dauer des Krankengeldes bei Erkrankung eines Kindes für das Kalenderjahr 20 ausgeweitet. Und die Regelung der Arbeitslosenversicherung steht im Grundsatz eine entsprechende Regelung für die Fortzahlung des Arbeitslosengeldes bei Betreuung eines erkrankten Kindes vor, Arbeitslosengeld. Und sehen Sie das für sinnvoll an, dass man das auch hier ausweitet?
Das müssen wir zu Protokoll.
Herr Schiele? Okay.
Ja.
Herr Rützel, die nächste Frage dann.
Die geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Bundesregierung ist es ein Anliegen, von der Covid-19-Pandemie Betroffene schnell und unbürokratisch zu unterstützen und tragen die zu verlängernde Corona-Sonderregelung beim Elterngeld. Es geht ums Elterngeld dazu bei, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Wie beurteilen Sie die Auswirkung auf die wirtschaftliche Stabilität von Familien?
Herr Jakob.
Ja, vielen Dank. Es ist so, dass, glaube ich, Familien besonders unter der derzeitigen Krise leiden. Insofern ist es zu begrüßen, wenn Familien mit, sagen wir mal, kleinen, aber wichtigen Maßnahmen geholfen wird. Da würde ich diese auch dazu zählen. Es gibt andere Tatbestände, die sich nicht auf die Berechnung des Elterngeldes auswirken. Und es ist sinnvoll, jetzt reduzierte Einkommen, die durch die Pandemie entstanden sind, ebenfalls aus der Berechnung herauszunehmen, sodass Eltern dann nicht mit einem sehr niedrigen Elterngeld dann in die Elternzeit starten müssen. Insofern begrüßen wir das sehr.
Vielen Dank, Herr Rützel.
Nächste Frage geht ans IAB. Und zwar, wie bewerten Sie denn die Wirkung eines erhöhten Kurzarbeitergeldes? Können Sie sagen, wie viele Kurzarbeitende von der Erhöhung dieses Kurzarbeitergeldes nach Ihren Erkenntnissen betroffen sind und in welchen Branchen.
Professor Fitzenberger.
Ja, die genaue Zahlen liegen uns dazu noch nicht vor. Die Erhöhung ist ja erst nach einer gewissen Dauer des Kurzarbeitergeldbezuges möglich gewesen. Erstmal vorweg grundsätzlich, wir bewerten die Erhöhung. Wir haben laut unserer Befragung im Juni von Erwerbstätigen festgestellt, dass fast die Hälfte eine Aufstockung durch den Arbeitgeber bekommen haben. Von daher wird dann die Erhöhung dazu führen, dass eben diese Mittel, die tarifvertraglichen oder einzelvertraglichen Aufstockungen, dann von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden. Natürlich ist es so, dass die Erhöhung, diese Aufstockung eher bei etwas besser verdienenden Kurzarbeitenden zum Tragen kommt als bei den weniger gut verdienenden Kurzarbeitenden. Wir sehen auch eine sehr große Dynamik im Kurzarbeitgeldbezug. Während im April ja noch 6 Millionen Kurzarbeitende Arbeitszeitausfall etwa 50%, liegt das jetzt im August nach den letzten Zahlen nur noch bei 2,6 Millionen und ein gutes Drittel ist dann der eigentliche Arbeitsausfall. Das heißt, von den Kurzarbeitenden wird nur ein kleiner Teil tatsächlich in Anspruch, diese Regelungen in Anspruch nehmen. Unsere Befragung dann haben im Juni auch erfragt, was die Bevölkerung oder die Befragten für eine sinnvolle Regelung halten würden. Und da kam dann die Mehrheit oder schloss sich die Mehrheit der Einschätzung an, dass man eher einen höheren Kurzarbeitergeldbezug für Niedrigverdiener ins Auge hätte fassen sollen, und zwar sofort, nicht bei längerem Bezug. Bis zum gewissen Grad ist es natürlich auch eine Wertentscheidung. Was wir etwas moniert haben in der Stellungnahme, ist ja, dass dann die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nach längerer Dauer dazu zu einem längeren Verbleib im Kurzarbeitgeldbezug führen kann. Dieses Problem sehen wir aber empirisch faktisch als nicht sehr bedeutsam anhand der großen Zahl und des großen Umschlages im Kurzarbeitgeldbezug.
Vielen Dank, Professor Fitzenberger. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Da hat sich Herr Sichert gemeldet. Herr Sichert, Sie haben das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Scheele von der Bundesagentur. Und ich wüsste gerne, ob er im nächsten Jahr mit mehr oder weniger Arbeitslosen als dieses Jahr beziehungsweise in Bezug auf 2019 rechnet und mit welchen Zahlen ungefähr die BA momentan kalkuliert.
Vielen Dank, Herr Sichert. Herr Scheele, haben Sie die Glaskugel dabei? Herr Scheele, Sie
haben was. Wir haben den Haushalt aufgestellt, also müssen wir auch wissen, was die Grundlage ist. Wir gehen von 100.000 weniger Arbeitslosen aus als in diesem Jahr, das heißt 300.000 mehr als 2019. Das ist, glaube ich, geläufiger die Zahl. Und wir gehen von 700.000 Kurzarbeitern aus, die beiden Zahlen, auf die es wesentlich ankommt. Wir gehen von 1,6 Milliarden Euro für Insolvenzgeld aus. Und das sind die Eckwerte, von denen wir mit dem BMWS und der Bundesregierung abgestimmt haben und die auf den BMW-Prognosen basieren.
Vielen Dank, Herr Scheele. Jetzt habe ich Herrn Sichert und Herrn Schneider hier stehen. Wie ist die Reihenfolge?
Soweit ich weiß, wollte Herr Schneider jetzt, glaube ich, doch keine Fragen mehr stellen.
Also dann Sie, Herr Sichert.
Genau. An die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Ich wüsste gerne, mit wie vielen Unternehmenspleiten Sie durch diesen zweiten Lockdown jetzt rechnen? Mit wie vielen, falls dieser bis Ende des Jahres oder gar bis April nächsten Jahres verlängert wird? Haben Sie da irgendwelche Einschätzungen dazu? Wie viele Pleiten das voraussichtlich, wie viele Insolvenzen da voraussichtlich auf uns zukommen werden?
Vielen Dank, BDA. Wer macht's?
Die Antwort übernehme ich.
Frau Rucher.
Dafür bräuchte ich allerdings auch noch eine Glaskugel, die ich nicht habe. Wir sind bei der, es gibt so ein paar Unwägbarkeiten bei dieser Frage, weil wir ja auch noch Regelungen zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht haben, wo keiner so genau weiß, wie die wirken. Deswegen haben wir bei der Kalkulation, auch beim Insolvenzgeldumlagesatz, sind wir davon ausgegangen, von den höchsten Ausgaben in der letzten Wirtschaftskrise, also von 1,6 Milliarden und noch ein bisschen draufgepackt. Das ist das, was wir jetzt so annehmen und was auch Grundlage der Haushaltsaufstellung der BA war. Aber ganz genau wissen tun wir es nicht, weiß im Moment leider keiner.
Vielen Dank, Frau Robra, Herr Sichert.
Ja, vielen Dank. An den Herrn Scheele hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie viele Personen nun als Kurzarbeiter Aufstockungsleistungen erhalten, die vorher keine erhalten haben? Das heißt, ob die BA eine Datengrundlage hat, zu wissen, bei wie vielen Jobs die Menschen mit Kurzarbeitergeld nun auf irgendwelche Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, die vorher nicht darauf angewiesen waren.
Herr Scheele.
Nein, das wissen wir. Wir sehen nur, dass die Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen geringer ausgefallen ist, als sie es befürchtet haben. Insofern gehen wir davon aus, dass sozusagen die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auch sozusagen mit Blick auf das SGB II Wirkung entfaltet hat.
Vielen Dank. Herr Sichert?
Ja, meine nächste Frage ging an den Herrn Bofinger. Und zwar wüsste ich gerne von ihm, worin die Schwierigkeiten für Arbeitslose, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, im Zusammenhang mit diesem zweiten Lockdown jetzt erkannt werden. Also wo denn diese Schwierigkeiten liegen, seiner Auffassung nach.
Herr Bofinger. Herr Bofinger, Sie müssten das Mikro einschalten, sonst ist das schwierig. Herr Bofinger, wir verstehen Sie nicht. Sie haben das Mikro, glaube ich, nicht eingeschaltet. Kann das sein? Es ist an, aber es kommt kein Ton. Was machen wir da? Herr Bofinger, machen Sie einmal stumm und machen Sie wieder auf und vielleicht klappt es dann. Herr Sichert, fragen Sie erstmal Ihr Nächsten und wir versuchen das nochmal zu klären hier.
Okay, kein Problem. Nächste Frage ginge nochmal an den Herrn Scheele von der Bundesagentur. Der Herr Bofinger hat geschrieben in seiner Stellungnahme, und zwar ich zitiere jetzt, zudem zeigt eine ebenfalls im American Economic Review veröffentlichte Studie von Nicorai und Weber, dass Arbeitslose bei einer längeren Bezugsdauer von Arbeitslosengeld besser bezahlte Jobs bekommen. Da wäre meine Frage, ob sich das mit Datenerhebungen aus Deutschland deckt, dass man dass Menschen, die länger Arbeitslosengeld beziehen, im Nachgang tendenziell in besseren Jobs landen, oder ob es eher andersrum ist, dass jemand, der länger arbeitslos ist, tendenziell eher einen schlechteren Job hat, oder ob das, man sagt, das hat keine große Auswirkung. Gibt es dazu in Deutschland irgendwelche Daten?
Also ich kenne dazu keine Untersuchung für Deutschland. Und Tatsache ist sozusagen, dass die Verlängerung des Arbeitslosengeldes 1 zunächst mal vorgebeugt hat, dass gerade in dieser Zeit, wo Menschen ja arbeitslos werden, die gar nicht damit rechnen konnten, arbeitslos zu werden, als das am 16. 17. März alles passierte, nicht nach 12 Monaten, wenn sie in dem entsprechenden Alter sind, bereits ins SGB II rutschen. Dem diente das, ich weiß jetzt nicht, ob es Zusammenhänge gibt mit höherwertigen oder nicht höherwertigen Jobs. Im Grundsatz ist unsere Erkenntnis bei der Bundesagentur für Arbeit, dass alle Menschen versuchen, um Gottes Willen nicht ins SGB II zu rutschen und einen
Vielen Dank, Herr Sichert.
Ja, dann hätte ich eine Frage an die Vertreter vom DGB. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat hier in der Stellungnahme geschrieben, ich zitiere wieder, aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation ist es geboten, dass die Möglichkeiten der virtuellen Arbeit des Betriebsrats und weiterer Gremien über den 31. Dezember 2020 hinaus erhalten werden. Jetzt meine Frage an den DGB. wie deren Einschätzung ist, ob Sie glauben, dass diese Forderung, die Möglichkeit der virtuellen Arbeit des Betriebsrats über den 31.12.2020 hinaus zu entfristen, zu dessen Verfestigung führen könnte und wir das tendenziell dann jedenfalls längerfristig auch stärker virtuelle Arbeit des Betriebsrats haben werden.
Herr Jakob.
Kann man mich jetzt hören? Ja.
Vielen Dank. Die Bundeskanzlerin hat uns ja alle aufgefordert, möglichst wenig persönlich zusammenzukommen. Insofern macht es Sinn, dass man auch für Betriebsratssitzungen derzeit digitale Lösungen vorsieht. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir das unter diesen Rahmenbedingungen auch begrüßen, aber eine dauerhafte Regelung nicht wünschen, weil Betriebsratssitzungen eine höchst vertrauliche Angelegenheit sind und insofern sie möglichst auch dann personell durchgeführt werden sollten. Insofern ist es jetzt für die Krise vertretbar und richtig, aber nicht als Dauerlösung.
Vielen Dank, Herr Jakob. Ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt Herrn Bofinger nochmal. Herr Bofinger.
Können Sie mich jetzt hören?
Ja, super. Es hat doch geklappt. Wunderbar.
Großartig.
Ja. Hatten Sie die Frage noch präsent?
Ja, die Frage war, okay. Die Frage war jetzt, wie die Einstellungschancen von Arbeitslosen in der Krise sind. Und ich habe ja in meiner Stellungnahme gezeigt, eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die jetzt für die Phase April bis Oktober gezeigt hat, dass die Chancen von Arbeitslosen, einen Arbeitsplatz zu finden, so schlecht waren wie noch nie. Und das ist ja auch nicht überraschend. Die Daten der Bundesagentur zeigen auch, dass sich das verbessert hat, die Einstellungschancen, also gegen September hin. Aber ich würde mal vermuten, wenn der Lockdown, den wir jetzt ja schon in partieller Form haben, wenn er eher noch verschärft wird, dass dann eben die Chancen für Arbeitslose, Jobs zu finden, einfach weiterhin extrem schlecht bleiben. Und es wird ja auch genannt in der Begründung der Bundesregierung, dass ja die Arbeitsmarktentwicklung grundsätzlich doch von großer Unsicherheit geprägt ist, dass die Bereitschaft von Unternehmen, Beschäftigte einzustellen, eben sehr, sehr ungünstig ist. Und das ist ja eigentlich der Grund auch für die Verlängerung des Kurzarbeitergelds. Und deswegen ist mir eigentlich nicht ganz klar, wieso man jetzt beim Arbeitslosengeld anders verfährt als beim Kurzarbeitergeld. Also die Argumentation, die für das Kurzarbeitergeld gilt und die Bundesregierung ja teilt, gilt eins zu eins für das Arbeitslosengeld.
Vielen Dank. Herr Sichert, eine kurze Frage hätten wir noch, 40 Sekunden.
Okay, kurz nochmal an den Herrn Bofinger. Wenn er der Auffassung ist, dass man das Arbeitslosengeld ebenfalls verlängern sollte, ob er eine Idee hat, woher das finanziert werden sollte.
Also meine Vermutung ist, dass das,
Herr Bofinger,
diese Verlängerung des Arbeitslosengeldes angeht, dass sich das ziemlich in engen Grenzen hält. Denn sag mal, wenn Menschen dann direkt in das Hartz IV fallen, dann ist der Unterschied eh nicht so riesig. Das Einzige wären dann eben Menschen, Paare, die zusammenleben, wo dann eben jetzt durch den Wegfall des Arbeitslosengeldes keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 besteht. Aber ich meine, man muss einfach sehen, die Grundidee der Maßnahmen ist ja die, dass man sagt, man will allen Gruppen, die von Corona beeinträchtigt werden, gleichermaßen helfen. Und wieso ausgerechnet die Arbeitslosen da jetzt rausfallen sollen, die eine besonders schwache Gruppe sind, das leuchtet mir überhaupt nicht an.
Vielen Dank, Herr Bofinger. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Und da hat sich als erstes Herr Vogel gemeldet.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine erste Frage würde auch an das IAB gehen. Wir hatten eben in der Fragerunde der CDU das schon mal rausgearbeitet oder das Thema umkreist und ich würde gerne noch mal konkreter nachfragen. Verstehe ich Ihre Stellungnahme und Ihre Andeutung eben richtig, Herr Professor Fitzenberger, dass Sie eigentlich sagen würden, wenn man eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds vornimmt, wäre es sinnvoller, nach Lohnhöhe zu differenzieren, denn nach Bezugsdauer. Habe ich das richtig verstanden?
Herr Professor Fitzenberger.
Ja, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, das nochmal zu konkretisieren. Das, was ich ausgeführt hatte, beinhaltet ja teilweise ein Werturteil. Wir haben am IAB jetzt in unserer Personenbefragung zur der Covid-19-Pandemie eben die Menschen selbst gefragt, was sie befürworten würden. Und da kam eben ziemlich eindeutig heraus, dass die Befragten sich dafür aussprechen würden, eher an der Einkommenshöhe bemessene Erhöhung, Aufstockung des Kurzarbeitergelds aus der Arbeitslohn, aus der, von der Bundesagentur für Arbeit. Und das im ersten Monat, weil man eben im Sommer eben sehr stark den Eindruck hatte, dass man mit den kurzfristigen Einkommensverlusten klarkommen muss. Ich persönlich hätte da aus arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten, aus Effizienzgesichtspunkten keine klare Empfehlung. Aber das war die Stellungnahme oder die Position der Befragten. Ich sehe grundsätzlich das Risiko, dass eben, wenn man es nach mehreren Monaten erst ermöglicht, dass man dann einen Anreiz schafft, länger im Kurzarbeitergeldbezug zu oder dass man Mitnahmeeffekte produziert, weil tendenziell die Personen, die dann auch länger im Kurzarbeitergeldbezug bleiben, die dann besonders davon profitieren in der absoluten Aufstockungshöhe, dass die häufig auch vom Arbeitgeber eine Aufstockung erhalten. Dazu gibt es aber keine genaueren Daten. Das Problem insgesamt ist aber angesichts der Größenordnung des Kurzarbeitergeldbezuges, das wir erlebt haben im Sommer und der Dynamik, wahrscheinlich eher vernachlässigbar für das, was wir kurzfristig jetzt gesehen haben.
Vielen Dank,
Herr Witzenberger. Herr Vogel.
Vielen Dank, Herr Witzenberger. Meine nächste Frage würde an Herrn Schäfer vom IW gehen. Ich würde gerne noch mal grundsätzlich diesen Gesetzentwurf oder die jetzt vorgenommene Verlängerung würdigen. Die ist ja sehr lang. Es wird jetzt bis, also die Aufstockung und die Sonderregelung werden auch bis Ende nächsten Jahres verlängert. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das sinnvoll? Wäre vielleicht eine gestaffelte, erstmal kurzfristigere Verlängerung auch sinnvoller? Würde dafür auch was sprechen? Wie beurteilen Sie es?
Ja, zum einen, also grundsätzlich ist ja das Kurzarbeitergeld eine kurzfristige konjunkturelle Maßnahme, was im Grunde genommen an den exogenen Faktor, nämlich die Pandemie in diesem Falle, gebunden sein sollte. Jetzt sind wir in einer Situation, wo durch den Impfstoff möglicherweise auch so ein bisschen ein Ende absehbar ist. Da wäre es natürlich jetzt schwer zu vermitteln, wenn man sagen würde, naja, jetzt lassen wir doch noch ein paar Arbeitsplätze über die Wupper gehen, weil wir da auf grundsätzlichen Erwägungen beharren. Von daher finde ich die Verlängerung grundsätzlich nachvollziehbar. Gleichwohl, Sie haben recht, die Verlängerung ist sehr lang. Das ist in der Tat etwas, was ein bisschen überrascht, wo man sich fragt, ob es eventuell vielleicht 30. September 2021 oder so auch getan hätte. Gleichwohl, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Unternehmen, wenn es darum geht, dann möglicherweise Personalanpassungen vorzunehmen, auch einen gewissen Vorlauf brauchen. Also unter Umständen kann das ja sein, dass Sozialpläne aufgestellt werden müssen und dergleichen mehr. Und da kann es schon sein, dass wenn wir meinetwegen jetzt das, was ja auch teilweise vorgeschlagen worden ist, das quartalsweise zu verlängern, da glaube ich, greifen wir zu kurz, weil dann eben die Unternehmen aufgrund der Unsicherheit, die dann dadurch entsteht, was ist dann nach dem nächsten Quartal, dann eben doch dazu greifen, Entlassungen vorzunehmen und das dann jetzt auch schon umsetzen müssen, weil sie eben den entsprechenden zeitlichen Vorlauf brauchen. Bisschen anders sehe ich das insbesondere bei der Frage, ob es klug ist, diese erhöhten Sätze auch weiter zu verlängern. Da habe ich eine andere Meinung als die anderen Vorredner. Ich sehe das kritisch, insbesondere sehe ich das kritisch vor dem Hintergrund eines Zusammenhangs, den Herr Witzenberger zwar erwähnte, aber als empirisch vermutlich vernachlässigenswert darstellte. Also grundsätzlich ist das ja so, dass das Humankapital im Zuge der Nichterwerbstätigkeit oder der Nichttätigkeit erodiert, sinkt, der Marktlohn sinkt. Der Anspruchslohn steigt aber, weil die Lohnersatzleistung steigt. Und so haben wir keinen echten Anreiz für den Ausstieg aus Kurzarbeit durch diese Erhöhung, durch diese Aufstockung. Und der zweite Aspekt ist dabei, ist es wirklich gerecht? Also wir haben kein Beweis für die Notwendigkeit wirklich erbracht. Auch es gibt auch keine Evaluation, die uns das in irgendeiner Weise beweisen könnte. Und wir wissen einfach nicht, ob diejenigen, die davon profitieren, von dieser von diesem erhöhten Kurzarbeitergeld wirklich diejenigen sind, die das brauchen, die wirklich arm sind, Unterstützung brauchen, oder ob das welche sind, die eigentlich genug Geld haben und deren erhöhtes Kurzarbeitergeld dann finanziert werden muss durch die Beiträge von Menschen, die vielleicht gar nicht in Kurzarbeit sind, die durcharbeiten, die Krankenschwestern, die sogar noch einen erhöhten Stresslevel haben durch die Pandemie und dann die erhöhten Beiträge für die zahlen müssen, die dort in Kurzarbeit gegangen sind. Diese beiden Aspekte finde ich bei der Aufstockung sehr kritisch.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Vogel.
Wie viel Zeit habe ich denn noch, Herr Vorsitzender?
2 Minuten.
2 Minuten. Da würde ich ganz kurz aus Neugier bei Herrn Jakob vom DGB nachfragen wollen, weil ich als großer Fan der Digitalisierung mich gefreut habe, dass wir Anfang des Jahres endlich die Betriebsratsarbeit auch auf die Möglichkeit digitaler Sitzungen umgestellt haben und jetzt sehr traurig bin, dass es keinen Konsens darüber gibt, dass man das einfach als dauerhafte Möglichkeit eröffnet. Und Sie eben auch nochmal gesagt haben, dagegen spreche die Vertraulichkeit der Sitzung. Und ehrlich gemeinte Frage, ich habe das nicht verstanden. Also wir machen jetzt hier gerade eine öffentliche digitale Sitzung, aber ich nehme wie wir alle im Moment sehr viel jeden Tag an digitalen Sitzungen teil und die kann man ja auch vertraulich gestalten. Also es sei denn, ich vertraue den Teilnehmern nicht, aber das gilt generell. Das kann man auch in einer Sitzung, wo man zusammenkommt, kann man theoretisch das Handy anmachen und was mitschneiden. Also ich verstehe nicht, was gegen die Möglichkeit, dauerhafte Möglichkeit von digitalen Betriebsratssitzungen in Erscheinung und Ermessen des jeweiligen Betriebsrats spricht. Vielleicht können Sie mir das nochmal erklären.
Herr Vogel, hinter Ihnen sind ja gar keine Bücher. Sehr digital, ich merke das schon. Also, ja, Jakob.
Ja, ich will das gerne noch mal etwas ausführen. Also, es ist so, dass in der Betriebsratssitzung natürlich hochkomplexe Fragen behandelt werden. Und wir sehen ja auch an dieser Sitzung, dass die digitale Form doch gewisse Grenzen hat. In dieser Form, wenn man Frage und Antwort, dann geht es einigermaßen, aber eine vernünftige Diskussion ist in so einem Rahmen nicht zu führen. Und insofern spricht vieles dafür, dass die Betriebsratssitzungen weiter als Präsenzsitzungen stattfinden, dass diese digitale Form Vertraulichkeit gewahrt ist, weitgehend gegeben, da gebe ich Ihnen recht, aber es ist ja zum Beispiel denkbar, dass Arbeitnehmer sich dass Personen sich im Raum befinden, die dort nicht hingehören, oder dass auch Arbeitgeber sich irgendwie dort Zugang verschaffen. Das ist im betrieblichen Rahmen alles zumindest nicht auszuschließen. Insofern würden wir da dringend dafür plädieren, diese Form beizubehalten und nur jetzt für die Ausnahme die Digitalisierung zuzulassen.
Vielen Dank, Herr Jakob. Damit sind wir auch am Ende der Befragungsrunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da habe ich als erstes Frau Krellmann. Frau Krellmann, Sie haben das Wort.
Guten Tag erstmal. Ich will gleich mit meiner ersten Frage beginnen. Und zwar richtet die sich an den Sachverständigen Professor Sell. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht Anreize zur Förderung von Weiterbildung bei Kurzarbeit vor. Die Linke fordert in ihrem Antrag, ein Weiterbildungsgeld einzuführen. Und die Idee ist im Grunde auch noch gar nicht neu, sondern im Grunde gab es damals schon im Arbeitsförderungsgesetz 1969 und 1965 ein Unterhaltsgeld in Höhe von 90% des Nettoentgeltes bei Fortbildung und Umschulung. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Forderung eines Weiterbildungsgeldes und die vorgeschlagene Höhe von 90% des Nettoentgeltes, auch unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an die Transformation?
Vielen Dank, Frau Krellmann. Herr Professor Sell.
Ja, danke für die Frage. Sie haben ja zu Recht auf die lange zurückliegende Vorgängerregelung hingewiesen, die wir im alten AFG gehabt haben. Da ging es um die Bewältigung technologischer Arbeitslosigkeit, präventive Qualifizierungspolitik und das auch aus meiner Arbeitsmarktperspektive ein grundsätzlich richtiger Weg beim Umbau der Qualifizierungsförderung. Ob die von der Fraktion, von Ihrer Fraktion vorgeschlagene Höhe von 90% des letzten Nettoentgelts beziehungsweise von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die ja einen Weiterbildungsbonus vorgeschlagen haben, Das sind ja unterschiedliche Pole. Auf alle Fälle würde ich so etwas begrüßen vor dem Hintergrund der Anerkennung, dass es sich um eine Qualifizierungsleistung auch handelt und dass das Arbeit ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir Anreize setzen, dann kann man natürlich und muss man auch hier über eine monetäre Gratifikation nachdenken. Insofern würde ich das begrüßen, ja.
Vielen Dank, Professor Sell. Als nächstes habe ich Frau Tatti.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Rufinger. Und zwar, Herr Rufinger, verweisen Sie in Ihrer Stellungnahme auch darauf, dass in den USA mit der Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes in konjunkturell besonders schwierigen Situationen gute Erfahrungen gemacht wurden. Mich würde interessieren, was da die entscheidenden Kriterien waren und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden können, dass auch die Sonderregelungen für das Arbeitslosengeld 1 verlängern, so wie es die Linke fordert.
Vielen Dank, Frau Tatti. Professor Bofinger. Ja, Sie sind schon wieder nicht eingeschaltet. Diesmal ist doch das Mikrofon. Nee. Tut uns leid, Herr Bofinger, Sie sind wieder nicht zu hören. Das ist ja echt ätzend. Ich würde vorschlagen, Sie fahren noch mal runter und dann wieder hoch. Und Frau Tatti stellt die nächste Frage. Frau Tatti, jetzt sind Sie auch nicht zu hören. Sie haben aber sich jetzt stumm geschaltet. Jetzt sind Sie zu hören.
Ich bin zu hören. Ich würde dann vielleicht jetzt alternativ eine Frage an Johannes Jakob vom DGB stellen, sodass Herr Bofinger noch ein bisschen Zeit hat. Im Änderungsantrag gehen die Fraktionen CDU, CSU und die SPD auf den Wunsch unter anderem der Bundesagentur für Arbeit ein, dass im § 106a SGB III die Weiterbildung nicht an die Voraussetzungen des Paragraphen 82 SGB III gebunden werden. Und so wird ja ein abgestufter Rechtsanspruch für die Arbeitgeber auf Erstattung der Lehrgangskosten eingeführt, abgestuft nach Betriebsgrößen. Und mich würde interessieren, was halten Sie grundsätzlich von einem solchen Recht auf Weiterbildungskostenerstattung nur für die Arbeitgeberseite und nicht für die Arbeitnehmer? Und hätten Sie sich als Vertreter des DGBs erhofft, dass die Kostenerstattung mit weiteren Regelungen verbunden wird, zum Beispiel einer Zustimmung des Betriebsrates oder einem generellen Initiativrecht für Betriebsräte bei der Weiterbildung?
Herr Jakob.
Ja, vielen Dank. Bei der Regelung im § 106, die Sie jetzt neu vorsehen, handelt es sich ja um eine Ausnahmeregelung, die jetzt speziell für diese derzeitige Situation geschaffen worden ist. Also wir haben Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sind, und da entsteht die Idee oder ist die Idee entstanden, diese Zeit zu nutzen für Weiterbildung. Insofern ist der Arbeitnehmer in dieser Zeit abgesichert mit bis zu 80% seines ehemaligen Nettogehaltes. Und der Arbeitgeber bekommt keine zusätzliche Leistung, sondern er bekommt einen Teil der Kosten, die durch die Maßnahme, die er für den Arbeitnehmer durchführt oder mit dem Arbeitnehmer durchführt, erstattet. Ich halte das für vertretbar, zumal der Arbeitgeber noch ein weiteres Risiko eingeht, wenn diese Maßnahme nicht in der Kurzarbeit beendet werden kann oder vorzeitig die Kurzarbeit beendet wird, muss der Arbeitgeber auf eigene Kosten die Maßnahme weiterführen, zumindest was die Personalkosten angeht. Er bekommt weiterhin die Maßnahmekosten anteilig erstattet nach Größe des Betriebes. Er trägt aber das Risiko, dass er dem Arbeitnehmer in der Weiterbildung den Lohn vorzahlen muss. Er kann nicht zurückwechseln auf den § 82, weil viele Maßnahmen, die im Rahmen von 106 möglich sind, nach 82 nicht möglich sind. Insofern glaube ich, dass das ein ausgewogenes Risiko ist.
Bin ich jetzt Vielen Dank. Jetzt aber Herrn Bofinger probieren.
Ja, bin ich jetzt dabei? Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie, super.
Wunderbar, ja, das ist ja alles spannend. Ja, vielleicht ganz, ganz generell noch mal kurz zu der Frage Verlängerung Arbeitslosengeld 1. Als man im Frühjahr jetzt dieses Paket gemacht hat, Ausweitung der Leistung, Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld 1, wurde das ja als etwas Gemeinsames behandelt. Und für mich ist überhaupt nicht klar, wie jetzt das Arbeitslosengeld nicht analog zum Kurzarbeitergeld behandelt wird, zumal ja die Gründe, die jetzt genannt werden für die Ausweitung des Kurzarbeitergelds, sind gleichermaßen für das Arbeitslosengeld 1 zählen, also die Unsicherheit über die Beschäftigungsentwicklung, die ungünstige Beschäftigungslage. Und deswegen finde ich es vollkommen inkonsequent, dass man jetzt das Arbeitslosengeld nicht verlängert. Es wird auch nicht begründet. Das finde ich also auch sehr, sehr bedauerlich. So, und ich habe das ja schon angesprochen, eben auch, dass die Chancen, jetzt einen Arbeitsplatz zu bekommen, historisch niedrig sind. Und was spannend ist, dass in den USA das Instrument der Ausweitung jetzt der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes in Phasen, wo die Beschäftigungslage sehr intensiv praktiziert. Es wurde in der Finanzkrise 2009 praktiziert und es wird jetzt fast in allen Bundesstaaten praktiziert. Also man sieht, das ist eine Maßnahme, die offensichtlich eine breite Anwendung findet. Die Evaluierungen für die USA zeigen eben, dass es nicht dazu gekommen ist, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit der Leute, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, zurückgegangen ist, dass die Anstrengungen der Arbeitslosen, Jobs zu finden, zurückgehen. Und ein spannender Befund bei dem Ganzen ist eben der, dass die Arbeitslosen dann, wenn sie etwas länger warten können, auch höher bezahlte Jobs bekommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz noch was zu den Studien sagen, die das IAB anführt. Ich meine, diese Studien sind nicht überzeugend. Eine Studie aus dem Jahr 2020 befasst sich überhaupt nicht jetzt mit der Auswirkung eines verlängerten Arbeitslosengeldes auf jetzt die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen. Und eine andere Studie, die genannt wird, bezieht sich nicht auf das Verhalten der Arbeitslosen, sondern auf das Verhalten der Fallmanager, die diese Arbeitslosen betreuen. Also ich finde, die Evidenz, die jetzt das IAB bietet, ist in meinen Augen nicht so überzeugend, während die Studien, die ich hier anführe, sind zwei davon im American Economic Review veröffentlicht worden. Das heißt, man steht da eigentlich auf einer relativ guten Basis und deswegen ist nicht zu erkennen, dass man da jetzt negative Anreizeffekte, wenn man die Arbeitslosen genauso behandelt wie die Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind.
Vielen Dank, Professor Bofinger. Damit sind wir auch am Ende der Befragungsrunde der Fraktion Die Linke angelangt und kommen zur Befragungsrunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat sich als erstes Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn gemeldet. Herr Strengmann-Kuhn, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Meine erste Frage geht an Professor Stefan Sell. Und zwar als erstes mal zu der Anhebung des Kurzarbeitergelds, also die zeitlich gestaffelte. Wie beurteilen Sie das aus sozialpolitischer Sicht?
Ja, danke für die
Frage. Vielen Dank, Dr. Strengmann-Kuhn. Herr Sell.
Ja, danke für die Frage. Eine Vorbemerkung: In der bestehenden Systemlogik ist vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktsituation die Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelung, so wie sie besteht, durchaus nachvollziehbar. Das Problem liegt meiner Meinung nach in der vorgelagerten Fehlstellung, die mit dem Sozialschutzpaket 2 vorgenommen worden ist. Stichwort, dass hier eine erst nach 4 Monaten respektive nach 7 Monaten dann erfolgende Aufstockung des Kurzarbeitergeldes beschlossen wurde. Diese Regelung wird mit den hier in der Anhörung schon diskutierten möglichen Fehlanreizen fortgeschrieben. Aus sozialpolitischer Sicht wäre eigentlich der richtige Weg gewesen, das, was auch in der IAB-Befragung deutlich geworden ist, nämlich eine sofortige, deutliche Anhebung des Kurzarbeitergeldes für die betroffenen Niedriglohnempfänger, so wie sie das Kurzarbeitergeld-Plus-Modell beispielsweise der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beinhaltet hatte. Denn dort haben wir massive Einkommenseinbrüche und einen tatsächlich realen Aufstockungsbedarf. Das heißt, die jetzt vorgenommene Verlängerung löst dieses Problem leider nicht. Deswegen wäre aus sozialpolitischer Sicht eine Korrektur dieser grundsätzlichen Fehlstellung meiner Meinung nach immer noch auf die Tagesordnung zu setzen.
Vielen Dank, Professor Sell. Herr Strengmann-Kuhn.
Vielen Dank. Zweite Frage geht auch an Professor Sell. Die Kurzarbeitergeldregelung wird verlängert. Die Arbeitslosengeldregelung, die eben angesprochen wird, nicht. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das ist ein hochproblematischer Vorgang. Wir haben ja sozusagen hier die Sonderregelung im Bereich des Arbeitslosengeldes 1 mit der wohlgemerkt einmaligen befristeten Verlängerung um 3 Monate. Diese Regelung betrifft ja, wenn überhaupt, nur Fälle, die zwischen dem 1. Mai und jetzt Ende des Jahres, weil die Regelung ausläuft, dann in den Genuss einer solchen einmaligen Verlängerung gekommen wären. Alle, die eigentlich infolge der Krise in den Arbeitslosengeld 1-Bezug reingerutscht sind, würden jetzt dann davon abgeschnitten werden in der Zukunft. Das finde ich mehr als erklärungsbedürftig. Und dazu muss man eben auch sehen, dass es dann natürlich gerade für die unteren Einkommensgruppen, die in der Nähe dann eines möglichen Hartz-IV-Bezuges sich befinden, einen enormen Unterschied macht, ob ich die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld 1 beziehe oder mich den bedürftigkeitsgeprüften Kriterien des SGB-II-Systems unterwerfen muss. Und insofern hat man hier den Eindruck, dass eine deutliche Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelung in Verbindung auch mit den Regelungen zu den Weiterbildungsmöglichkeiten im Sinne der Arbeitgeber geschaffen werden, dass aber gleichzeitig die Arbeitnehmerseite bzw. die Seite der betroffenen Arbeitslosen hier schlichtweg schlecht wegkommt.
Vielen Dank, Professor Sell. Herr Strengmann-Kuhn.
Ja, dann noch eine weitere Frage zu den Hinzuverdiensten. Da gibt es ja auch Verlängerung, allerdings in abgeschwächter Form. Wie beurteilen Sie das?
Professor Sell. Ja,
danke. Die Verlängerung in der abgeschwächten Form ist in meinen Augen problematisch. Vor allem weniger, wir wissen ja relativ wenig empirisch über die tatsächlichen Fallkonstellationen. Aber die Botschaft, die ansonsten immer an die Arbeitnehmer herangetragen wird, sie sollen sich flexibel verhalten auf dem Arbeitsmarkt, sie sollen sich auch nach links und rechts bewegen, sie sollen die Zeit nutzen, sei es in Form von Weiterbildung oder eben in einer anderen Beschäftigung. Da wird jetzt hier sozusagen diese Möglichkeit nur noch begrenzt auf die in einem anderen Kontext, darauf möchte ich hinweisen, höchst umstrittenen geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Das ist in meinen Augen schlichtweg das falsche Signal, was man hier an die Arbeitnehmerseite aussendet. Also da hätte ich mir, wenn schon, denn dann eine Verlängerung der bestehenden alten Regelung gewünscht.
Vielen Dank, Professor Sell. Herr Strengmann-Kuhn, 2,5 Minuten haben Sie noch.
Gut, dann frage ich nochmal nach zur Weiterbildung und den Anreizen, den Veränderungen, die jetzt da im Gesetz geschaffen werden. Sie haben eben schon auf die Frage der Kollegin Krellmann geantwortet, dass ein Weiterbildungsgeld, wie wir Grünen das fordern, oder kurzfristig ein Weiterbildungsbonus, dass das eigentlich einen besseren Anreiz bietet. Darüber hinaus, wie beurteilen Sie die Regelung im Gesetzentwurf?
Professor Sell.
Danke. Die grundsätzliche Frage, die ich mir gestellt habe beim Studium des Gesetzentwurfs, ist die Frage, warum erst ab dem Juli 2021? Hier um die generelle Diskussion der Äquivalenz des Kurzarbeitergeldes, was aus meiner Sicht arbeitsmarktpolitisch für einen bestimmten Überbrückungszeitraum von einigen Monaten ein sehr, sehr gutes Instrument ist, aber gerade bei den sehr langlaufenden Fällen immer größere Problemstellen aufweist, dann muss man, wenn man gleichzeitig sagt, es ist sinnvoll, das mit Qualifizierung zu verknüpfen, erschließt sich mir nicht, warum wir bis zum Sommer des kommenden Jahres warten. Ich stelle hier ab auf die Regelung der hälftigen Sozialversicherungsbeiträge, die dann wiederum erstattet werden können. Hier hätte ich mir eine mutigere Regelung vorgestellt, die ganz klar auch über diese Seite aus, von dieser Seite aus Anreize setzt, damit hier das Instrument der Kurzarbeit verknüpft wird mit Qualifizierung. Auch vor dem Hintergrund der Tatsache, das hat ja die bisherige Anhörung gezeigt, dass die Regierungsfraktion zahlreiche Erleichterungen für die Unternehmensseite vorgenommen haben bei der Inanspruchnahme der Verknüpfung von Kurzarbeit mit Qualifizierungsmaßnahmen. Und insofern wäre hier von dem zeitlichen Fahrplan her ein deutlich mutigeres Vorgehen angezeigt gewesen in Kombination mit einer monetären Gratifikation für die Kurzarbeiter in Anerkennung, dass auch eine Qualifizierung eine Arbeitsleistung ist.
Vielen Dank, Professor Sell. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angelangt und kommen jetzt zur freien Runde. Und da habe ich als erste Wortmeldung die von Frau Krellmann. Frau Krellmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage an den DGB, weil im Grunde ist noch offen geblieben in Ihrer Antwort vorhin, wie das ist mit den zusätzlichen Forderungen, die wir auch gestellt hatten in Richtung Betriebsrat, dass beispielsweise es ein Initiativrecht für Betriebsräte geben sollten, wenn es um Weiterbildung geht und auch die Kostenerstattung für die Bundesagentur für Arbeit, wenn im Grunde vorzeitig die Kurzarbeit oder die Leute nach der Kurzarbeit entlassen werden. Das ist ja der Zusammenhang.
Vielen Dank, Frau Krämer. Herr Jakob.
Ja, also ein Initiativrecht des Betriebsrates fordern wir generell. Also nicht nur für die derzeitige Situation, sondern das ist insbesondere sinnvoll, wenn keine Kurzarbeit gemacht wird. Wir fordern in dem Zusammenhang auch möglichst, dass Betriebsrat und Arbeitgeber sich zusammensetzen und einen Qualifizierungsplan entwickeln, weil dieser Qualifizierungsplan den Charme hat, dass alle beschäftigten Gruppen im Betrieb angemessen berücksichtigt werden und nicht nur die Weiterbildung gemacht wird für eine kleine Gruppe im Betrieb, die ohnehin oft schon gut qualifiziert ist. Insofern beides zusammen, Initiativrecht und Qualifizierungsplan für alle Formen von Weiterbildung, also nicht nur für die derzeitige. Der zweite Teil der Frage, aus unserer Sicht ist es sehr sinnvoll, auch an den Arbeitgeber Anforderungen zu stellen, wenn er also lange Kurzarbeitergeld und auch Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge in Anspruch nimmt, sollte er unserer Meinung nach auch eine angemessene Gegenleistung erbringen, insofern, dass dann auf Kündigungen verzichtet wird oder wenn Kündigungen ausgesprochen werden, eine Entschädigung bezahlt werden. Insofern würden wir Ihren Vorschlag sehr begrüßen.
Vielen Dank, Herr Jakob. Für die AfD-Fraktion, Herr Sichert.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und da wäre die Frage,
wir erleben... Herr Sichert, man kann Sie nicht verstehen. Sie müssen lauter reden oder Mikro richtig einschalten. Doch, also einfach lauter
reden. Kann lauter reden? Besser jetzt?
Ja, deutlich besser.
Okay, also meine Frage ginge an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und da wäre die Frage... Wir erleben ja momentan eine deutliche Transformation auch der Arbeitswelt. Und welche Qualifizierungen bzw. welche Qualifizierungsmaßnahmen glauben Sie, dass besonders relevant werden, um die Wirtschaft fit zu machen für die nächste Zeit?
Vielen Dank. BDA, wer macht?
Frau Robra wird es wieder machen.
Frau Robra.
Also was eine sinnvolle Qualifizierung in der Transformation ist, das können Arbeitgeber und Beschäftigte am besten entscheiden. Das muss in den Betrieben passieren. Das kann man so pauschal nicht sagen. Im Einzelfall wird es vielleicht eine Umschulung sein, die 2 Jahre dauern kann. Manchmal sind es kürzere Qualifizierungen. Es kommt sehr drauf an, wie man so schön sagt. Während Kurzarbeit ist es tatsächlich so, dass sowohl Beschäftigte, glaube ich, als auch da sind es tatsächlich eher die kürzeren Qualifizierungen, die da gemacht werden.
Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Herr Wolfgang Stemmann-Kuhn.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Johannes Jakob vom DGB nochmal fragen. Stefan Sell hat ja eben gesagt, die Anreize zum Thema Weiterbildung wirken erst Mitte des Jahres. Was denn der DGB würde, wenn man kurzfristig so einen Aufschlag, wie wir ihn fordern, auf Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld in Höhe von 200 Euro hält.
Vielen Dank. Wer war das jetzt? Der DGB. Der DGB, Herr Jakob, Sie haben das Wort.
Ja, also zunächst mal ist es so, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber und die Beschäftigten können auch jetzt schon und auch im ersten Halbjahr Weiterbildung durchführen. Allerdings ist richtig, da die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge im zweiten Halbjahr, die ansonsten wegfallen würde, ist natürlich nochmal ein besonderer Anreiz, dann es erst recht zu machen. Aber wir appellieren eigentlich an beide Betriebsparteien, möglichst früh mit der Weiterbildung zu beginnen und jetzt auch schon die Chance zu nutzen, während der 100% SV-Erstattung Weiterbildung zu machen. Generell ist es so, dass auch wir diesen Zuschlag fordern, insbesondere allerdings für die Gruppe der Arbeitslosen, der Geringqualifizierten. Wir wissen aus den Untersuchungen, dass die finanzielle Situation während der Teilnahme an Weiterbildung generell ein Problem darstellt und insofern dieser Zuschlag sehr sinnvoll ist und unserer Meinung nach auch die Weiterbildung stabilisiert, insofern, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit erreicht wird, einen Abschluss zu erreichen. Das Gleiche kann man analog jetzt auch bei Weiterbildung bei Kurzarbeit machen, insbesondere in der ersten Hälfte, damit zusätzliche Anreize geschaffen werden. Das würden wir begrüßen.
Vielen Dank, Herr Jakob. Mir liegen keine weiteren Fragen in der freien Runde mehr vor. Damit ist dann die Sachverständigenanhörung beendet.
Ich möchte mich bei den zugeschalteten Kollegen, aber ganz besonders bei den zugeschalteten Sachverständigen und Sachverständigen ganz herzlich bedanken. Auch bei Professor Hofinger. Das war ja technisch nicht immer ganz einfach, aber ich finde, wir haben das gut hingekriegt. Heute haben wir zum ersten Mal diese Anhörung in diesem Format durchgeführt. Die kleinen Kinderkrankheiten werden wir bestimmt noch lösen. Und vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.